Herzlich willkommen zurück zu unserer mittlerweile schon 9. Ausgabe von Logbuch. Und wir sind heute wieder bei Kiki und nehmen hier gemeinsam auf. Ich, Jonas Ross, und mir gegenüber, wie immer, Kiki Varon. Und nachdem wir in der letzten Folge vor 2 Wochen wirklich am anderen Ende der Welt waren, sind wir dieses Mal an einem etwas näheren Ort. Dieses Mal sind wir in Norwegen. Und was ein wenig besonders ist an dieser Folge, ist, dass wir wirklich uns aufgefallen ist, was eine ganz große Rolle spielt bei unserer heutigen Betrachtung von Norwegen. Wir können natürlich auch heute wieder nur auf einzelne Sachen eingehen, die besonders sind. Ich habe eine sehr besondere Beziehung zu Norwegen. Kiki hat einen sehr spannenden Teil von Norwegen erlebt und erzählt da tolle Geschichten von. Ist, dass es viel um Gegensätze geht, aber im positiven Sinne. Und die Natur wird eine sehr große Rolle spielen in dieser Folge. Und die Architektur vor allem mag ein nicht für viele nicht naheliegender Aspekt von Norwegen sein, ist aber, wenn man diese Folge gehört hat, wird diese Meinung definitiv geändert sein.
Genau, weil auf meiner letzten Reise habe ich nämlich erlebt, wie spannend der Kontrast oder auch das Zusammenspiel von Natur und Architektur ist. Ich habe es erlebt, also speziell auf den Lofoten. Und das schon mal einmal vorausgeschickt, die Regierung, die norwegische, hat in den Nullerjahren ein Projekt angefangen, und zwar, das nennt sich Landschaftsrouten. Und inzwischen gibt es davon 18 Landschaftsrouten, die sich über ganz Norwegen verteilen. Die gehen, wie es schon heißt, durch sehr, sehr schöne Landschaften. Davon hat Norwegen ja sicherlich genug. Aber um das Ganze noch ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher zu machen, hatten die überwiegend junge Architekten eingeladen, sich entlang der Route etwas zu überlegen, zu bauen. Zum Beispiel Rastplätze, Aussichtspunkte und ganz besonders Toiletten.
Richtig. Auch das wird eine entscheidende Rolle spielen in dieser Folge. Für viele ist Norwegen heutzutage eigentlich der Begriff, der Inbegriff des Modernen, der Inbegriff des Innovativen und der Inbegriff von ja, einem hochentwickelten Land. Der erste Gegensatz eigentlich, glaube ich, auf den wir heute zu sprechen kommen, ist das Verhältnis vom heutigen Norwegen zum früheren Norwegen. Und du hast beide Seiten gesehen, und zwar eigentlich manifestiert in Oslo.
Genau.
Als Hauptstadt von Norwegen.
Genau. Also mein erster Besuch in Oslo geht zurück aufs Jahr 2003. Ist also noch nicht so lange her. Wir waren auf dem Weg nach Spitsbergen, was übrigens später in unserem Bericht hier auch noch eine Rolle spielen wird. Und es war kochend heiß, kann ich mich noch gut dran erinnern, in Norwegen angekommen, in Oslo, es war über 30 Grad. Man wollte eigentlich kaum noch draußen rumlaufen, aber ich hatte irgendwie im Gefühl, okay, ich muss mir wenigstens eins in Oslo angucken, und das ist das Kon-Tiki-Museum, was wieder eine kleine Verbindung zu dem, was wir in der letzten Folge erzählt haben. Da ging es auch viel um Thor Heyerdahl und die Expedition mit Kon-Tiki und die Folgen davon. So, deswegen bei mir im Kopf, Kon-Tiki-Museum, da ist dieses Floß, dieses Boot untergebracht. Und das liegt im Hafen auf einer kleinen Insel. Es wird übrigens, in 2 Jahren wird es ein neues Kon-Tiki-Museum geben. Das schon mal jetzt angesagt, das wurde mir nämlich gerade erzählt. Und dann wollten wir eigentlich noch so ein bisschen durch Oslo laufen, aber irgendwie wir fanden die Stadt, muss ich mal sagen, irgendwie nicht so besonders spannend. Sehr behäbig.
Welches Jahr war das etwa?
2003.
Ja.
Und dachten, naja, irgendwie so, was machen wir jetzt hier? Auch so mit Restaurants und so war es nicht so weit her. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat uns irgendwie nicht richtig angemacht. Aber etwas mehr als 10 Jahre später, 12 Jahre später, war ich dann wieder in Norwegen, in Oslo. Diesmal hatten wir uns überlegt, wir fahren mal mit der Fähre von Kiel, mit der Color Line, von Kiel nach Oslo, was insofern auch schon sehr schön ist, weil man, wenn man in den Oslofjord reinfährt, fährt man, weiß ich nicht, einige Stunden durch diesen Fjord und rechts und links kleine Dörflein und Yachthäfen und schöne Natur. Und am Ende dieses Fjords liegt dann Oslo, und man hat dann mit einmal sofort schon mal einen Blick auf diese Stadt. Und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aufgerissen, weil in der Zeit, in dieser kurzen Zeit eigentlich, in diesen 12 Jahren, hat sich der Anblick schon extrem verändert gehabt. Also es standen damit einmal auch Hochhäuser und witzige Viertel. Die Oper, die im Wasser liegt, sieht aus wie ein Eisberg. Die 2008 wurde die eröffnet. Und ja, rechts und links davon überall sah man irgendwie neue Viertel, irgendwie sehr abwechslungsreich und alles da so an, nicht nur ans Wasser gebaut, sondern alles aufs Wasser ausgerichtet. So, man sah viele Boote und kleine Wasserwege zwischendrin und überhaupt, es war im Sommer, wuselten da kleine Bootchen überall rum. Und jo, und dann haben wir natürlich angefangen, diese Viertel zu erkunden und waren aber sowas von überrascht, wie toll die Architektur dort war und wie abwechslungsreich und wie viel Kunst, Outdoor-Art dazwischen war als Sehenswürdigkeit und kleine Strände, die extra angelegt haben. Und ich muss dazu sagen, ich habe immer mit Wehmut an Hamburg gedacht. Und da der Mann, die Jungs von der Hafen City, die mal geplant haben, die hätten sich besser mal hier was abgucken können. Oder jetzt auch das neue Viertel, was hier in Hamburg gerade gebaut wird und zum Teil schon fertig ist. Und also da tobt das Leben in Norwegen, jedenfalls in Oslo. Im Sommer ganz viele Restaurants, die sich da aneinander rein und Terrassen und ja, wie gesagt, diese kleinen Strände und nicht nur das, sondern wenn man dann inzwischen, das war damals noch nicht, aber inzwischen ist auch das Munch-Museum fertig. Lambda heißt das Gebäude. Sieht aus wie so ein, von der Seite wie so ein windschiefer Turm. Direkt neben der Oper. Das wird in diesem Jahr noch eröffnet. Soll so. Also es sollte eigentlich letztes Jahr schon eröffnet werden, aber aufgrund der Pandemie sind sie da noch nicht so weit. Und ja, rechts davon schließt sich das Viertel Ackerbrücke an. Auch ein Neubauviertel.
Sehr, ich glaube übrigens, sorry, wenn ich kurz einhake, aber ich glaube, das Besondere ist auch an dem Munch-Museum, dass die Werke sozusagen ja, also mehr oder weniger mit dem Auftrag, das auch so auszustellen, an die Stadt Oslo übergeben wurden. Also Munch hat die ja selbst der Stadt Oslo überlassen, also geschenkt nach seinem Tod 1940.
Genau. Und ich meine, bislang sind die eben in dem jetzt alten Munch-Museum, wobei die Sammlung, die ist ja riesig groß. Soweit ich weiß, gibt es insgesamt 28.000 Werke von ihm. Und ein Großteil davon wird in dem Museum, in dem neuen, untergebracht. In dem kleinen sieht man also wirklich nur einen Bruchteil davon. Natürlich den berühmten Schrei und noch so einige. Aber ich bin ganz gespannt, wie das aussieht, wenn es da ist. Mal abgesehen von der Architektur. Und diese ganze Architekturgeschichte, die in Norwegen in den letzten 20 Jahren entwickelt wurde, ist einfach, finde ich, phänomenal. Weil man auch nicht nur immer auf einzelne Gebäude geschaut hat und hat einzelne Gebäude entwickelt, sondern die Gebäude als Komplex auch zusammen gesehen. Das ist das, was ich finde, hier in Hamburg irgendwie nicht so richtig gut gemacht wurde. Ganz davon abgesehen, dass das nicht besonders belebt ist, weil es einfach auch an Gastronomie und so weiter fehlt. Und auch an Bootchen. Ich meine, dort sind überall kleine Anlegestellen und man kann mit seinen Booten so viel da rumfahren, wie man will und überall anlegen. Auch vor den Restaurants, von den Bars und so weiter. Und das ist natürlich schon irgendwie was Besonderes. Wünschte man sich hier auch, aber hier ist das leider, ich will mal sagen, so eigentlich, glaube ich, fast komplett verboten. Schade. Dann gibt es aber noch so einige andere Viertel. Eins davon heißt Vulkan. Das liegt etwas weiter nördlich. Ist so ein sehr junges Viertel. Das wurde sehr nachhaltig gebaut. Mit nachhaltigen Materialien und nachhaltiger Energieversorgung. Der Mittelpunkt davon sind die Markthallen. Ganz spannende Geschichte, wo eigentlich nur Gastronomie untergekommen ist, die Qualität liefert. Also Schnellimbiss, ja, aber auf eine ganz hochwertige Art und Weise. Und dort findet man natürlich auch schon mal die ganzen Produkte, als was sehr viel Fisch, aber auch Kräuter und Schnäpse Und man könnte sich da, ne, man kann sich da gar nicht durchfressen. Dazu gibt es, ist einfach viel zu viel. Aber es ist sehr schön von der Architektur her, alles sehr clean, sehr hübsch. Und man sitzt da öfters so an großen Tischen und kommt auch sehr schnell mit der Bevölkerung da ins Gespräch. Die sind sehr offen, extrem gastfreundlich. Englisch sprechen die meisten sowieso. Und also mit Englisch verständigt man sich besser als mit Deutsch. Und man, diese Gastfreundschaft, die zieht sich eigentlich natürlich auch durch ganz Norwegen. Ich glaube, da hast du auch einiges zu sagen, ne?
Absolut. Also Oslo ist ja auch, sagen wir mal, wir als Kieler haben natürlich auch noch eine besondere Beziehung zu Oslo, weil Oslo ja eigentlich im Stadtbild präsent ist, indirekt. Durch den Norwegen-Kai in Kiel, den kennt man in Kiel. Und aus dem Stadtbild wegzudenken ist die Color Line, die nach Oslo eben fährt. Nicht?
Mitten rein in die Stadt, das gibt es ja auch sonst eigentlich gar
das
nicht.
Das ist eigentlich so das klassische Bild, wenn man Kiel kennt, dann verdunkelt sich ab und zu mal die Sonne, weil die großen Kreuzfahrer reinkommen. Und was aber immer zum Stadtbild gehört, ist die Stena, die nach Schweden fährt, und die Color Line, die nach Norwegen fährt. Und die fährt eben vom Norwegen-Kai nach Oslo. Und ich bin dann auch gefahren, 2012, glaube ich. Du aber auch, ne? Und wahrscheinlich auch, bist du bei deinem ersten Besuch auch schon mit der Color Line gefahren?
Nee, beim ersten Besuch sind wir geflogen. Wie gesagt, wir wollten ja nach Spitzbergen weiter.
Stimmt. Aber bei deinem zweiten Besuch?
Ja, zweimal hintereinander mit der Fähre. Weil ich finde es auch die schönste Anreise, muss ich sagen. Weil es lohnt sich einfach. Man, so wie eine kleine Kreuzfahrt. Und die Schiffe sind auch sehr schön, modern. Man kann da sehr gut drauf essen. Es gibt ein feines Restaurant mit à la carte und Menü. Und dann gibt es ein Buffet-Restaurant, was, also ich hätte mich da reinlegen können in die ganzen Fischsachen. Und Fisch- und Seafood-Angebot ist wirklich gigantisch. Aber auch viel Gemüse und ja, sehr spannend, sehr lecker.
Ist doch ein sehr besonderes Erlebnis. Man fährt ja grundsätzlich, oder man kann auch nur, also ohne Auto, aber ist ja auch eine Autofähre. Und dann, ja, mehr oder weniger ein schwimmendes Dorf. Und was da natürlich ganz groß geschrieben wird, ist das Glücksspiel. Überall die Daddelautomaten und in der Ecke gibt es das Casino, wo man dann nochmal Roulette spielen kann und sowas.
Genau, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber da ich kein Spieler bin.
Also ich weiß nicht, ob es auf der Color Line mit den Daddelautomaten auch so extrem ist, aber auf der Stena steht wirklich auf jedem Stockwerk in 8 Ausführungen 5-mal der einarmige Bandit. Also das... Ist
auch damit kann man sich dann während der Überfahrt vergnügen.
Ja, absolut. Ist die Frage, ob es immer so ein Vergnügen ist. Aber wie ein schwimmendes Dorf. Also das ist eigentlich eine sehr empfehlenswerte Art und Weise, nach Oslo zu kommen.
Also ich habe ja so ein bisschen gerade was gesagt über Kunst, Outdoor-Art. Die findet man beispielsweise in dem Viertel Tjuvholmen, direkt am Wasser. Tjuvholmen ist ein Viertel, was in den letzten 15 Jahren entstanden ist, und zwar auf Fläche von dem ehemaligen Red Light District. War so ein Schmuddelviertel, das haben sie also komplett abgeholzt und neue Gebäude drauf gebaut. Wie ich schon sagte, alles sehr schön, sehr spannend, sehr abwechslungsreich mit kleinen Kanälen dazwischen und auch Übergängen weiter oben, wo man von einem Haus zum anderen gehen kann. Und so sehr viel Skulpturen, die sowohl in den Gassen stehen und manchmal sogar im Parkhaus. Also ein ganz berühmtes heißt One Foot in the Grave. Da ist ein Fuß, das sieht aus, so ein Riesenfuß, der durch die Decke durchgetreten ist und dann auf dem Parkdeck steht unter der Erde. Fand ich sehr spannend. Also spricht auch wirklich für Humor, ne? Norweger sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob das bei uns möglich wäre. auf einem Parkdeck, aber es belebt das Ganze natürlich. Ja, ne?
Klar.
Dann gibt es auch ein ganz tolles Hotel, das heißt The Thief, der Dieb. Auch voll gepropft mit moderner Kunst. Und gleich nebenan ist das Astrup Fernlehmuseum. Also auch ein Museum für moderne Kunst, wo man also postmodern, modern, alle großen Namen drin hängen hat. Jeff Koons, beispielsweise Liechtenstein, da gehört noch dazu Baselitz, also name it, they've got it.
Also dieser, das
ist eine Privatsammlung.
Dieser große Gegensatz, der das frühere Norwegen, das frühere Oslo vom heutigen Oslo trennt, scheint auch durch die Kunst extrem dominiert zu sein.
Genau. Und es entstehen jetzt auch noch mehr Museen und viele Galerien. Und also es ist sehr, sehr konzentriert. Was ich auch sehr spannend fand, was eigentlich in Europa ziemlich selten ist, ein Kunstwerk von James Turrell. James Tyrell ist bekannt für seine Lichtrauminstallation. Wirklich großartige Dinger. Geht sehr tief, wenn man da drin sitzt, das beobachtet, das wahrnimmt. Die sind im Eckebergpark. Und dieser Eckebergpark ist aber auch voll mit anderen modernen Skulpturen und Kunstwerken.
Also auch da wieder ein absolutes Kunsthighlight in Oslo. Ja, also ich habe tatsächlich Oslo selbst nur sehr kurz wahrgenommen, allerdings, wo wir wieder beim nächsten Gegensatz sind, weil die Geschichte, die ich heute mal mitgebracht habe, was mein Verhältnis zu Norwegen betrifft, ist eigentlich genau das Gegenteil davon, weil Norwegen selbst ist ja wirklich der größte Ballungsraum, macht fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung aus von Norwegen. Mit 5 Millionen sind es in Norwegen ungefähr, ein bisschen mehr. Und 1,5 Millionen sind es eben in diesem Ballungsraum. Und das Spannende ist eigentlich, dass das als dieses Zentrum, wo sich die ganzen Menschen sammeln, das einen so krassen Gegensatz bildet zu dem Rest von Norwegen, zumindest das Norwegen, was ich erlebt habe. Dazu muss man, oder muss ich vielleicht mal kurz erklären, kurz ausholen, wie das zustande kam, weil es ist doch ein sehr besonderes Verhältnis, was ich seit 2019 jetzt zu Norwegen habe. 2019 habe ich mein erstes Album veröffentlicht, The Great Escape, und es ging in dem Album um weite Ferne, auch so ein bisschen Fernweh und die Sehnsucht danach, irgendwie auszubrechen aus dem Alltag und irgendwie das Weite zu sehen. Und der Plan war, 2018 schon dafür Musikvideos zu erstellen. Und ich bin, da kamen ins Spiel Freunde von mir, und zwar eine Filmproduktion, eine kleine aus Hamburg, Peach Pictures. Und das ist ein Familienunternehmen, Holger, der Vater, und die beiden Söhne Finn und Morten, mit denen ich eben befreundet war und bin. Und weil die ja unfassbar talentiert sind, unfassbares Auge haben, war eigentlich für mich das eine riesengroße Freude, dass die Lust darauf hatten, für mich, mit mir diese Musikvideos zu machen. Und als ich ihnen die Songs gezeigt habe, kam von denen eben der Impuls, irgendwie verbinden sie das mit Norwegen. Und es liegt daran, dass sie selbst eine tiefe Beziehung dazu haben. Und sie haben dann noch einen unglaublich talentierten Regisseur, Leon Jamrosi, in meinem Alter, der dann auch mit in diese Planung geholt wurde für diese Videos. Und ja, irgendwie kam dann diese fixe Idee, wir machen das jetzt in Norwegen. Eigentlich völlig verrückt, weil es gab dazu überhaupt keinen Anlass. Dieses Album hatte damit eigentlich nichts zu tun, aber irgendwie wurde es da verortet. Und 2019 haben wir das tatsächlich gemacht. Also wir sind im März, sind wir nach Norwegen gereist. Und zwar auf besondere Art und Weise. Zu den Peach Pictures gehört immer ein Bulli, 40 Jahre alt. Und der musste dann auch mit nach Norwegen.
Der Traum von so manchen würde ich auch gerne jetzt noch haben.
Also der ist auch schon seit Jahrzehnten in Familienbesitz und ist wirklich das Markenzeichen, ist auch im Logo drin. Kann man sich angucken, peachpictures.de, lohnt sich ohnehin. Also absolute Meister der Visualisierung, auch für wirklich kleine Projekte, für kleine Firmen. Es lohnt sich, das mal anzugucken, wenn man irgendwas visualisiert haben möchte. Ich kann es wärmstens empfehlen. Auf jeden Fall der Bulli untrennbar dazugehört, und jetzt war es natürlich eine Art von Abenteuer und witzigerweise ja auch eine Art von The Great Escape, von großer Flucht, die wir davor hatten mit einem 40 Jahre alten Bulli und noch einem moderneren T5 nach Norwegen zu fahren. Und anders als dann eben über Kiel mit der Color Line sind wir mit einer auch Color Line, aber von Dänemark gefahren. Das heißt mit dem Auto durch Dänemark und dann mit der Fähre in den Süden von Norwegen. Und das Besondere ist jetzt eben der erste Gegensatz, der mir direkt schon auffiel, als wir auf der Fähre standen und den Süden von Norwegen ansteuerten, war, dass man Dänemark als Norddeutscher ja kennt, so, und Dänemark durchfährt, und das ist ja landschaftlich eher zurückhaltend, sag ich mal. Also wirklich beeindruckend.
Nicht so ganz spannend.
Und spätestens als man dann den ersten Fjord sah, wusste ich, das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine unglaubliche Tiefe, unglaubliche Farben. Also eine Wahnsinnswelt, die da plötzlich aufging. Und ja, der Plan war, und das ist, glaube ich, das, was ich heute auch der Folge so ein bisschen, was für mich Norwegen auch bedeutet, der Plan war, dadurch durch die Kontakte von Peach Pictures in Südnorwegen, das sind drei Provinzen, wo wir waren, die wir sozusagen gehakt haben, örtlich waren einmal Westland im Südwesten, ganz im Südwesten dann Rogaland und im Süden Akta. Und da haben wir eben verschiedene Anlaufpunkte gehabt durch die Kontakte, die die in Norwegen hatten, sind die angefahren und haben dann immer an den einzelnen Orten uns so ein kleines Lager aufgebaut, quasi in Häusern, die wir dann, wo wir dann waren, durch deren Kontakte und sind von da an einzelnen Stellen gefahren in Südwest-Norwegen, um Bilder zu kriegen für dieses Album. Und was sich dann ergeben hat, war wirklich, dass diese Weite, dieses Fernweh auf einmal bebildert wurde. Also nicht nur für das Video, sondern auch für mich, dass das auf einmal ein Bild gekriegt hat. Und zwar einzig und allein durch Norwegen, weil diese Abwechslung, auch da sind wir wieder bei Gegensätzen, diese Tiefe von Landschaften, gleichzeitig total schöne, klassisch skandinavische Dörfer, wunderschöne Fjorde und immer diese Straßen, die durch Landschaften führten, die man kaum fassen konnte, das hat plötzlich das ganze Album bebildert. Und wir waren alle fünf Feuer und Flamme, weil wir gesagt haben, das haben wir uns gar nicht so vorgestellt, dass auf einmal diese Musik, die da irgendwie sozusagen, das eigentlich der Grund war, warum wir hingefahren sind, und diese Landschaft auf einmal so zusammenkam.
Wahrscheinlich auch viel Einsamkeit dabei. Ne?
Und das ist genau der Punkt dann, diese Einsamkeit einzufangen. Und ja, ich dann als Protagonist in diesem Video, wir haben den Bulli dann auch aufgenommen in die Videos und dann wirklich nachts und tags und bei Schnee, also März, das ist der nächste Gegensatz, bedeutet, am einen Tag kann man 15 Grad und Sonne haben und am nächsten Tag ist absolute Schneegestöber. Und genau das haben wir eben alles eingefangen, die haben das eingefangen mit der Kamera, mit Drohnenflügen, und es war einfach tierisch beeindruckend von Anfang an. Und da muss man drei Orte eigentlich wirklich nochmal explizit nennen. Es sind drei Musikvideos und wir haben die alle an verschiedenen Orten eigentlich so verortet. Und einer davon ist Loshaven, ein winzig kleiner Küstenort an einem Fjord, eben im Südwesten. Und den Tipp haben wir bekommen von einem Norweger, weil wir ihm erzählt hatten, wie wir das so ungefähr uns vorstellen. Und dann sagte er, versuch das mal. Und dann kamen wir da an und es war ein Geisterdorf. Es war kein Mensch da. Was ich im Nachhinein rausgefunden habe, es ist eine Ansammlung von mit den ältesten Holzhäusern, klassischen Holzhäusern, die man in Südnorwegen noch finden kann. Und die sind direkt an den Fjord gebaut und das war eine malerische Stimmung, diese weiß-roten Häuser am Fjord, das Meer rauschte und wir waren von morgens bis abends da und im Verlauf des Tages änderten sich die Farben, änderte sich das Licht, es war tierisch und man war eben in diesem Ort mit diesen malerischen weißen Häusern und wir haben da uns total drin verloren, einfach da diese Stimmung aufzufangen. Loshaven lohnt sich wirklich, wenn man einen Besuch in Norwegen macht, da vorbeizuschauen in dieser Region, großartig. Der zweite Anlaufpunkt, der eigentlich auch so das Zentrum der ganzen Dreharbeiten war, war bei Årdal, also ein Ort in Westland, der eben auch ein ganz kleiner Ort und der grenzt aber eben an einem Gebiet, an einem Wanderregion, die heißt Lyngsheia. Und die Lyngsheia ist für mich heute das, was Norwegen ist. Also wenn man Bilder sieht von Natur, von Bergen, von Seen, das ist die Lyngsheia. Da waren wir an Wasserfällen, das hat man auf Bildern noch nicht gesehen und plötzlich sieht man das live vor sich. Und wir sind dann einen Tag mit dem Auto durchgefahren, haben geguckt, wo kann man drehen und am nächsten Tag haben wir dann da gedreht. Und sind wirklich von Wasserfällen zu Felsspalten, zu zugefrorenen Seen, mit Ketten noch mitten auf der Wiese auflegen auf das Auto. Und all solche Geschichten haben wir dann diese Lyngsheia da uns zu unserem Eigen eigentlich gemacht. Und es war tierisch, weil kein Mensch da, wir waren die Einzigen.
Du sagtest auch, ihr wart da im März, ne?
Genau.
Ich dachte gerade, welche Jahreszeit war das dann noch, aber ja. Sagtest du ja.
März und das bedeutet, wie gesagt, und dann eben auch diese Mischung aus, ja, einen Tag war alles gut und grün und am nächsten Tag standen wir plötzlich im absoluten Schneechaos. Ich glaube, ein paar Bilder davon werden wir bei Instagram mal bereitstellen, weil es sind wirklich sehr wilde Aufnahmen, die da entstanden sind. Der nächste Gegensatz eigentlich und dann wieder ganz gegenteilig davon war, was wir an einem unserer Anlaufpunkte, ein Bekannter von Peach Pictures, eben Olaf, ein Norweger, etwas älter, ich kann ihn tatsächlich nicht genau verorten jetzt, ich glaube, müsste in den 60ern sein, vermute ich. Der lebt in Kvinesdal, einer Kommune winzig klein, auch im Süden von Norwegen, und hat da sein Haus in einem Tal, umringt wahnsinnig malerisch von Bergen und wohnt da ganz alleine mit seinem Hund, Timian. Und bei dem sind wir für, ich glaube, 3 oder 2 Nächte untergekommen, um da unsere Base sozusagen aufzubauen und von da weiterzufahren und zu drehen. Und da kam das, was du vorhin schon erwähnt hattest, diese Gastfreundschaft. ins Spiel. Also hat uns unglaublich offen empfangen, war tierisch neugierig, was wir denn da alles machen und wollte uns helfen und konnte uns vor allem großartig helfen. Und sehr interessiert daran, auch einfach teilzuhaben an dem, was so passiert in Norwegen, in der Welt. Und das war für mich ein beeindruckendes Erlebnis, weil er doch sehr abgeschieden wohnt. Wir haben bei ihm auch die wildesten Sachen erlebt. Also morgens mit dem Auto zum Krebs, seine Krebsnetze einziehen am Fjord. Und
da kam der Hund ins Spiel.
Da kam der Hund ins Spiel, ja. Genau, wir sind mit ihm im Auto gefahren, runter an einen kleinen Anleger und man musste dafür einen Abhang runterfahren, kurze Serpentinstrecke. Und der Hund stieg nicht mehr ins Auto und ich dachte, er bleibt jetzt wahrscheinlich hier. Und dann fuhren wir los und der Hund raste zwischen den Rädern hin und her. Und ich dachte, das kann nicht sein, der überfährt hier gleich den Hund. Der muss vorsichtig sein, der überfährt doch gleich den Hund. Macht er aber nicht, weil der Hund und er kennen sich blind. Ich weiß nicht, was es für eine Rasse ist, aber in der Größe eines Golden Retrievers. Und der peste dann da immer durch das Waldstück durch und rannte auf die Straße und vor dem Auto und hinter dem Auto. Und ich habe wirklich Angst um den Hund, auch um mich gekriegt, weil er ist nicht gerade zögerlich gefahren. Und dieser Hund rastet. Aber die hatten eine Abstimmung miteinander, das war unglaublich, weil sie einfach sich hatten und da lebten. Und wir haben eben alle diesen Charakter von Norwegen da gespürt, weil es war einsam in einem Tal und er hatte da so sich dieses, ja, für viele Leute, die heute jetzt gerade in dieser Zeit aktuell ans Reisen denken und an die Ferne denken, da hat sich so eine Art Paradies da echt geschaffen, für viele Betrachter von außen. Ob man es dann selbst so sieht, weiß ich nicht, aber für mich war es so, dass ich sage, da müsste man eigentlich mal wirklich für ganz lange Zeit hin und einfach alles abschalten, so ungefähr.
Also ein echtes Original auch.
Absolut.
Ein absolutes Original.
Original, absolut. Und das Besondere, und da sind wir auch wieder bei Gegensätzen und kommen auch zum Thema Architektur, wo wir ja später oder wo du vorhin schon drüber redest und was auch gleich nochmal eine große Rolle spielen wird. Das Besondere war, dass sein Haus in diesem Tal ein altes Holzhaus im Kern ist. Ich weiß nicht genau wie alt, aber ich habe in Erinnerung mehrere hundert Jahre. Und der Kern und der Grundbaustein einfach sehr, 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 sehr alt ist und auch länger schon im Familienbesitz war. Und er hat eben drumherum, um dieses Haus, ein modernes Haus gebaut. Das heißt, man sitzt in einer Art Wintergarten, denkt aber, man ist ganz normal im Haus in einer Art Wintergarten und man schaut an die Innenwand dieses Wintergartens und es ist die alte Hauswand. Und das Dach des alten Hauses geht auch noch in dieses Haus rein. Also es ist verwinkelt und man ist innen im Kern, es ist ein Holzhaus und drumherum ist ein total modernes Haus gebaut. Mit einem völlig modernen Bad, mit Fußbodenheizung und einer kleinen Sauna und das Ganze dann in dieser irren Natur, also diese Kombination aus diesem alten Holzhaus, was man von außen nicht sieht, sondern nur, wenn man drin ist, mit Dach, was in das neue Haus reinragt. Und dazu halt diese Kombination, also ein Gegensatz, der vieles zusammenfasste, was wir in Norwegen erlebt haben. Und um das dann abzuschließen, die Sache war ja sehr erfolgreich, die Videos sind toll geworden. Ich bin den dreien, Peach Pictures und auch Leon, tierisch dankbar bis heute. Ein unglaubliches Erlebnis, weil die haben mich dahin geführt und die haben das für mich visualisiert. Das wäre ohne die niemals passiert. Das war fantastisch. Und die haben mir eben auch diese Liebe zu Norwegen irgendwie gezeigt. Und durch Olaf und sein Haus, muss ich sagen, es hat das so einen Charakter bekommen, der nochmal was ganz Besonderes war. Also echt ein, wie du sagst, ein richtiges Original und ja, für mich der Charakter von Norwegen, absolut.
Ja, wie gesagt, mich erinnert das auch an ein Original, der weniger mit dem Hund zu tun hat als mit Fisch. Nicht umsonst Fisch und Muscheln. Nicht umsonst nennt man ihn auch den Muschelmann. Skjelmen heißt es, glaube ich, auf Norwegisch. Und alias Alf Roald Sætre, dem bin ich begegnet in der Nähe von Bergen auf einer Insel, die heißt Holmen. Und dort ist er Gastgeber seines Restaurants Cornelius. Nun ist er aber ein Gastgeber, würde ich mal sagen, wie kein anderer. Jedenfalls habe ich noch keinen erlebt, der nicht nur selbst alles raustaucht, was er auf den Tisch holt, sondern der, bevor man überhaupt an den Tisch geht, erstmal eine kleine Show abzieht. Und er steht da, also man fährt von Bergen, die Tour dauert ungefähr eine halbe Stunde mit dem Boot, Das ist ein Preis mit inklusive, weil sonst kommt man da gar nicht hin. Und kaum angekommen, das ist ein kleines Restaurant rund am Verglast mit so Stegen davor. Und zwischen den Stegen sind auch Netze im Wasser, wo Fische drin schwimmen. Das kann man also von oben gleich sehen. Und es gibt da so eine Art Bühne, einfach so ein Podest, da steht er drauf, empfängt die Gäste großartig und fängt eigentlich gleich an zu reden und erzählt seine Geschichte auf höchst amüsante Art und Weise. Er war früher mal wohl im Finanzwesen tätig, mal bankrott, mal sehr reich, erzählt seine Liebesabenteuer, durch die er mal das Restaurant verloren hat und dann auch wiedergefunden oder wiederbekommen hat. Sehr, sehr unterhaltsam. Also wie gesagt, kenne keinen Gastgeber, keinen Wirt, der nur annähernd solche Sachen erzählt, coram publico. Und das Spannende, letztendlich kulinarische Art, ist, dass nicht nur er, sondern auch seine Mannschaft, die können alle tauchen, das sind also alles Taucher. Und die gehen einmal am Tag, wenn das Wetter sich anlässt, gehen die tauchen und holen nicht nur Fisch raus, teilweise wird es gesperrt oder mit dem Messer. Direkt immer und dann gehen die in die Küche und auf den Teller. Aber was sie sehr viel sammeln dort, sind Jakobsmuscheln. Und ich weiß nicht, wer schon mal Jakobsmuscheln gegessen hat, die direkt immer aus dem Wasser kommen.
Ich noch nicht.
Es ist unvorstellbar und leider hat man dann wieder so ein Geschmacksbeispiel am Gaumen, was man wahrscheinlich erstmal nicht wiedererleben wird, denn unsere Jakobsmuscheln, die wir bekommen, manchmal sind sie frisch, aber meistens sind die vorher noch gefroren gewesen, weil die hier nun mal nicht drumherum wachsen. Also schmecken hervorragend. Und
Umami war so ein Wort, was du mir mal.
Ja, das ist so die sagtest. Tiefe des die, Geschmacks. Aber ja, also ich kann es gar nicht wiedergeben.
Das ist ja, glaube ich, auch die Konsistenz. Umami, ist einfach, nicht beschreiben kann.
Es ist einfach unglaublich. Aber er hat uns auch demonstriert, dass so ein einfacher Fisch, zumindest sehen wir ihn immer als einfach an, wie der Seelachs, auch ganz hervorragend schmecken kann. Und zwar hat er dann für uns einen Seelachs aus dem Wasser geholt, also der war in diesen Netzen, was immer er fängt. Manches davon wird dann eben lebend erstmal gehältert vor seinem Restaurant. Also hat er einen rausgefischt und hat ihn dann in seinen Dämpfofen getan, 15 Minuten. Die Zahl weiß ich noch, weil das wirklich sehr kurz war. Dann rausgezogen, gehäutet und filetiert und hat das Filet, was also so fast cremig dann war, auf ein Stück Knäckebrot. Ich glaube, das gibt so ganz spezielles norwegisches Knäckebrot. Da so drauf gestrichen, Stück Butter dazu. Und da ich gerade ganz vorne stand, hat er mir das gleich in den Mund gesteckt. Und ich muss sagen, auch ein Geschmackserlebnis ohnegleichen. Also ich habe schon oft Schellfisch gegessen, aber Seelachs gegessen, aber
So noch nicht.
Und das bleibt dann in dem Geschmacksgedächtnis hängen und man vergleicht danach nur noch und sagt, okay, also damals, wenn man es jetzt ist, damals war es noch viel besser. Also dieser Restaurantbesuch, das lohnt sich wirklich, das ist einmalig. Alles topfrisch, direkt aus dem Wasser und sehr, sehr kreativ. Bringt unheimlichen Spaß und lässt sich dann auch gibt einen großen Weinkeller dazu. Ich glaube, 4000 Flaschen hat er da. Sehr außergewöhnlich, soll also einer der größten in Norwegen sein.
Ja.
Jedenfalls außerhalb Oslos. Und ein Erlebnis, sag ich mal, was sogar noch berappbar ist. Denn wenn man das mit Restaurants vergleicht, hier, ich habe mal nach dem Preis geguckt, also ein 5-Gänge-Menü inklusive der Bootstour hin und zurück liegt ungefähr bei 115 Euro. Also das finde ich auf alle Fälle seinen Preis wert.
Ja.
Für das ganze Erlebnis.
Um das für unsere HörerInnen jetzt vielleicht nochmal kurz einmal ein bisschen zurecht zu rücken, geografisch, weil wir jetzt ja auch ein bisschen springen. Wir sind tatsächlich noch in Bergen, ja noch in derselben Region wie die Orte, in denen meine Musikvideos entstanden sind. Norwegen muss man sich vorstellen, 11 Provinzen, genannt Fylke Auch da nochmal Entschuldigung für alle nicht richtig ausgesprochenen Namen, aber es ist relativ kompliziert, Norwegisch richtig auszusprechen. Elf Provinzen, wie gesagt, meine Musikvideos produziert in Agder, Rogaland, Westland, also im Südwesten. Südosten liegt im Oslo. Wir gehen auch gleich nochmal richtig in den Norden, nach Nordland und Troms og Finnmark, aber auch Bergen liegt eben in Westland, wo auch Årdal liegt, wo wir waren. Und vielleicht
Bergen ist natürlich, sag ich mal, eine der Hauptattraktionen überhaupt in Norwegen. Eine alte Hansestadt, also hat 450 Jahre lang die Hanse regiert und das Viertel Bryggen ist damals entstanden und inzwischen sehr schön restauriert worden. Das ist ein Viertel mit ganz bunten Holzhäusern und kleinen Gassen, kleinen Kirchlein dazwischen und heutzutage es sind da sehr viele Galerien und Ateliers drin. Das wiederum wird von der Regierung unterstützt, damit diese Häuser erhalten werden und belebt sind. Und überhaupt damit das ganze Viertel nicht nur so eine museale Atmosphäre hat, sondern eben da ist viel Leben drin. Sehr hübsche Geschäfte, Juwelier wird gemacht, Textilweberei, Kerzen, Stoffe, Pullover. Also, und sehr vieles Modernes eben auch.
Also auch schon wieder so eine Art von Gegensatz, ne?
Genau.
Ja, aber dann irgendwie diese Kombination aus diesem klassisch Skandinavischen, was man sich vorstellt, und dann auch diese Innovation, dieses Moderne, was man auch...
Genau. Was auch noch sehr spannend ist in Bergen, ist der Fischmarkt. Soll also einer der größten überhaupt sein in Norwegen, wo man auch das eine oder andere probieren kann. Also da habe ich auch mal mein Lieblingskrustentier gefunden, die King's Crab, Königskrabbe. Irrsinnig teuer, aber egal. Es gab auch einige Stände mit Wildlachs. Und man kann da probieren. Und ja, okay, kaufen nützt nicht viel, weil man meistens keine Möglichkeit hat, das zuzubereiten. Ja, also außer man hat jetzt sein Wohnmobil dabei, was ja heutzutage, glaube ich, der Hit ist, ja, mit dem Wohnmobil durch Norwegen zu kommen, ja, zu fahren. Reden wir später noch mal kurz drüber. Dort in Bergen ist auch ein sehr hübsches Hotel, das heißt Solstrand, wird betrieben von Mutter und Tochter. Ein Hotel, was Anfang des 20. Jahrhunderts erstanden ist, aus Holz, steht direkt an der Küste, ein schönes Grundstück drumherum und auch mit einer hervorragenden Fischküche. Kann ich nur empfehlen. Und da fällt mir auch gerade noch eine ganz witzige Geschichte ein, sehr originell, muss ich sagen, weil das hatten wir nicht erwartet. Ich war dort auf einer Pressereise, eingeladen hatte der Tour und wir waren ziemlich viele Journalisten da am Ort, haben da sehr schön gegessen und dachten hinterher, gehen wir noch mal in die Bar und trinken noch was. Okay, wir wissen, dass Alkohol ist teuer, aber egal. So, jetzt sitzen wir da drin in dieser ziemlich großen Bar. Und am Tisch so, sag mal, so mit 20 Leuten und warteten darauf, dass wir bedient werden. An der Bar selbst, die in der Mitte des Raumes war, standen mindestens 4 oder 5 Leute und guckten zu uns, aber es passierte nichts. Es kam keiner an den Tisch. Und wir haben natürlich gequatscht, gemacht, getan und zuerst fiel uns das gar nicht so auf, bis dann irgendjemand mal sagte, Moment mal, warum kommt hier eigentlich keiner? Und man guckte da zur Bar rüber und einer hob mal einen Arm und so und irgendwie reagierten die nicht so richtig so. Und dann bin ich aufgestanden und bin da an die Bar gegangen und habe gesagt, sag mal, wollt ihr uns nicht vielleicht ein bisschen was zu trinken bringen? Wir würden gerne was bestellen. Also ja, gut, dass sie das sagen. Gut, so. Und dann kam auch jemand an den Tisch, hat die Bestellung aufgenommen und aber auch eigentlich war auch, man merkte auch eigentlich wieder diese unglaubliche Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit. Aber bei mir im Kopf war irgendwie drin, warum sind die nicht von sich aus gekommen? Ja, ich meine, was ja in jedem anderen Restaurant oder in der Bar passiert, sind froh, wenn sie was verkaufen können. Schon mal eine Gruppe von 20 Leuten, die schon etwas alkoholisiert waren und man sich vorstellen konnte, da geht noch richtig was. Jedenfalls bin ich dann wieder zurück an die Bar gekommen und habe mich da unterhalten mit dem einen Barkeeper. Und ich sag, ist das irgendwie was Besonderes, dass man da sitzt und dann kommt keiner? Wir fanden das jetzt so ein bisschen komisch. Also nicht, dass ich mich beschweren will, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Und tatsächlich, da gab es irgendwas. Nämlich, mir wurde dann erklärt, dass es in Norwegen eine Regel oder ein Gesetz gibt, dass wenn man in die Bar kommt, eigentlich die Bedienung nicht an den Tisch geht, weil sie die Gäste nicht zum Trinken verführen darf. So hatte er das ausgedrückt. Und ich sage, naja, dafür ist ja eine Bar eigentlich da.
Ja. Aber er sagt, das ist ja bei uns in Norwegen so. Also ich habe das jetzt nicht rausgekriegt, dass es jetzt nur wirklich da in Bergen war und Umgebung oder ob das auch woanders, also wie in Oslo, da habe ich so ein Erlebnis überhaupt nicht gehabt. Da waren wir aber auch nie mit so vielen Leuten in einer Bar.
Alkohol ja ohnehin einfach auch unfassbar teuer in Norwegen und jetzt nicht, also spielt nicht dieselbe Rolle wie in Deutschland, kann man, glaube ich.
Richtig, ja. Obwohl ich war eigentlich, oder wir waren eigentlich alle überrascht, dass das für uns, für unsere Verhältnisse eigentlich gar nicht so überteuert war, denn ich habe ein Glas Wein bestellt. Das Glas wurde fast bis zum Rand vollgeschenkt. Das war ein großes Glas. Also ich sag mal, da war sicherlich mindestens ein Viertel Liter drin. Und dachte ich auch, oje, oje, das wird so einiges kosten. Aber nein, dieses Glas kostete 9,50 Euro. Und es war ein ziemlich guter Wein.
Da kann man, würde ich sagen, das kann man mitnehmen.
Das kann man mitnehmen, genau.
Zu Bergen habe ich was Schönes gefunden auf der sozusagen offiziellen Touristenseite Visit Norway. In Norwegen gibt man Dingen, die man liebt, gerne Namen. Das finde ich schon schön. Und es gibt sehr, sehr wenige Städte in Norwegen, die so viele Spitznamen haben wie Bergen, weil die Norweger es lieben und weil es einfach so eine tolle Stadt ist. Und einer davon ist das Herz der Fjorde. Also in diese ganz eigene Welt der Fjorde, da ist Bergen offensichtlich dann sozusagen, man nennt sie, glaube ich, auch die Hauptstadt der Fjorde.
Genau, ja.
Da kommen ja auch diese ganzen Fjorde zusammen da unten im
Südwesten. Genau, es gibt auch so eine Tour, die man machen kann, die heißt Norway in a Nutshell. Das ist eine Tagestour, die teilweise mit Zügen geht. Man fährt zwar da dreimal mit dem Zug, läuft ein bisschen, Bus ein bisschen und auch mit dem Schiff durch den Fjord. Wie gesagt, eine Tagestour, bringt sehr viel Spaß, kommt an einem berühmten Wasserfall vorbei mit dem Zug, wo der anhält und man kann aussteigen und Fotos machen, man muss aber ziemlich schnell sein. Das schönste Erlebnis war eigentlich, mal abgesehen von diesem, ist eine alte Zugstrecke, aber spannender fanden wir natürlich nachher eigentlich noch die Fahrt durch den Fjord.
Ja. Da kann ich übrigens auch einen absoluten Tipp aussprechen, weil wir das damals genutzt haben durch die Kontakte von Peach Pictures da vor Ort. Heuland Apartments mit ganz vielen verschiedenen Ferienhäusern, Ferienwohnungen, die man da an der Ecke von dieser, die ich vorhin angesprochen hatte, in dieser Region von der Lyngsheia in Årdal ist das eben, das ist auch in der Nähe von Bergen. Also das ist in der Nähe, aber es ist in derselben Region und da sind diese Fjorde, die da alle zusammenkommen und eben die eben angesprochene Lyngsheia und diese Wahnsinnsnatur kann man von da unglaublich gut erleben. Also Heuland Apartments, das lohnt sich, das mal nachzuschauen, wenn man anstrebt, in diese Region mal zu kommen. Und das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen.
Wir haben jetzt eine ganze Menge über Fisch gesprochen, aber genau. Da hast du so ein Erlebnis mit Bacalao.
Ja, das ist auch, ich kann es gar nicht genau festlegen, wann und wo es war, aber uns begegnet auf der Tour, glaube ich, auch Bacalao. Und widerlich, kann ich dazu einfach nur sagen. Es ist eine ganz besondere Art und Weise, Fisch herzustellen, Fisch zu machen, eine norwegische Tradition. Und wir wollen jetzt ja einen kleinen Sprung machen, eben von der Mitte Norwegens eigentlich in den Norden, auf die Lofoten. Und da kommt diese Tradition auch her und die Art und Weise, diesen sogenannten Stockfisch oder Trockenfisch herzustellen. Und da gibt es eine schöne Geschichte zu. Im 18. Jahrhundert war es eben so in Südeuropa, dass es in katholischen Ländern nicht erlaubt war oder nicht üblich war, Fleisch zu essen an Weihnachten. Der Fischkonsum stieg zu der Zeit immer wahnsinnig. Also suchte man nach Angeboten in dem dann aufflorierenden Handel europaweit nach Fisch und war natürlich immer ein Problem mit der Lagerung. Salz war teuer und Lagerung nicht so leicht. Also fiel der Blick nach Norwegen, weil da war es eben so, dass es diesen Stockfisch gab, der getrocknet wird. Das Besondere ist, das ist ein Fjordfisch, das ist Kabeljau und Bacalao, wie man es heute nennt, ist eben der spanische oder spanische Begriff für Dorsch, also Kabeljau.
Und es ist der gleiche Fisch, muss man dazu sagen. Es ist sogar derselbe Fisch.
Ja. Und das Besondere ist eben, dass der getrocknet wird über, ich glaube, 1 bis 2 Tage. Und das Besondere ist, dass 70% des Wassergehalts in diesem Fisch einfach verschwindet. Aber die Nährstoffe, der Geschmack, das bleibt alles erhalten. Wenn man das trocknet und dann relativ schnell verzehrt, schmeckt es auch nicht gut. Und es ist eben tierisch gesund. Beispielsweise 5 Kilo Frischfisch haben so viel Nährstoffe wie 1 Kilo Stockfisch, also wie 1 Kilo Fisch. Taufisch oder Törfisk.
Aber da gibt es doch noch diesen komischen Bocknerfisch. Das ist ein anderer Ausdruck für Fisch, der noch ein bisschen länger getrocknet
Genau, und Bacalao ist eben der Begriff, der da auch jetzt, den alle kennen, als diesen Dörrfisch, diesen Stockfisch. Und es gibt aber eben in den Lofoten die Angewohnheit, es sind sehr bekannte Bilder auch, wie man diesen Fisch aufhängt und trocknet, direkt bei den Fjorden. Das sind riesige Anlagen, dächerförmig. Jetzt haben die Norweger aber die etwas besondere Angewohnheit, teilweise diesen Fisch nicht nur 1 bis 2 bis 3 Tage zu trocknen, sondern 6 bis 8 Wochen. Was dann passiert ist, er verändert nicht nur seine Farbe, er verändert auch seinen Geschmack und er verändert vor allem seinen Geruch. Und das möchte ich, also ich esse wahnsinnig gerne Fisch, aber das kann ich wirklich keinem empfehlen, weil das ist ein Geruchserlebnis der ganz besonderen Art und Weise.
Durchfermentiert.
Ja, absolut. Also ganz, ganz besonders und ja, ist ein Riesending vor Ort und wird geliebt. Und ist ein heiß begehrt auch in der Welt als klassisch norwegisches Produkt. Ich kann es wirklich nicht so richtig nachvollziehen, aber muss ja jeder selber wissen.
Ich wollte gerade sagen, die Norweger lieben das, ja. Auf alle Fälle da oben auf den Lofoten.
Genau.
Und Leibspeise sozusagen. Ich habe das selber gar nicht erlebt, aber ich kann mich an Filmaufnahmen erinnern, wo dieser Fisch in irgendeiner Kiste steckte, was du gerade sagtest, 6 bis 8 Wochen getrocknet, fermentiert und dann wurde vor der Kamera diese Kiste aufgemacht und alle, die da rumstanden, die fielen sozusagen hinten über des Gestanks, der dieser Kiste entstieg. Ja. Mir fällt gerade ein, ich bin ja im Sommer auf den Lofoten gewesen und habe sehr viel in Sachen Kabeljau gesehen, erzähle ich auch gleich, aber war unter anderem auch in einem Restaurant, das heißt Börsen. Und das war auf Stockfisch, Torrefisch oder Bognar spezialisiert. Ein sehr originelles Restaurant, weil eingerichtet wie so ein alter Laden von vor 100 Jahren. Da standen, oder weiß ich nicht, so jedenfalls so ein traditioneller Laden, wo auch so viele alte Konservendosen und Waage und Netze und sowas drin. Also ich sag mal malerisch im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort roch das gar nicht. Aber es kann aber auch gut sein, das weiß ich nicht, dass man das war ja schon im Sommer und der Kabeljau wird im Winter gefangen und dann entsprechend getrocknet. Und wenn man jetzt auch über die Lofoten fährt, sieht man eigentlich keine, an diesen Gestängen, die man überall sieht, hängen keine ganzen Fische mehr dran, sondern, fast gruselig, die Fischköppe.
Mm. Ja.
Also das war das, was mir am ersten auffiel, wir sind abends angekommen in Moskenes, das ganz im Süden der Lofoten, kam mit der Fähre rüber von Bodø. Und am nächsten Morgen sah man dann ziemlich schnell so riesige Gestelle, die sehen aus wie Gerippe, aber sag ich mal in Scheunengröße,
ja.
So kann man das vergleichen.
Ja.
Und an diesen Gerippen, das erstmal konnte man gar nicht erkennen, man sah nur, da schunkelte irgendwas, da hing irgendwas von den Pfählen runter. Und beim Näherkommen konnte man dann sehen, das waren zusammengebundene Kabeljauköpfe, die da im Wind hin und her trudelten.
Martialisch.
Ja, das war richtig gruselig. Und das Ganze natürlich dann zu Tausenden. Und so wenn man mal so einen Kabeljau-Kopf in groß sieht, also dicht dran, man sieht ja hier immer nur Filets und nicht den ganzen Fisch, dann sieht man, dass der richtig große, spitze Zähne hat.
Mhm.
Also ein Raubfisch.
Ja.
Und die sah man eben aus diesen getrockneten Köppen sehr gut rausgucken. Und ich würde sagen, das Ganze wie so ein Munk-Gemälde, der Schrei, so muss man sich das vorstellen.
Oh je.
Also sehr, ein bisschen gruselig irgendwie das Ganze.
Wir sind jetzt ja, haben den Sprung jetzt ja erfolgreich vollzogen. Wir sind jetzt vom Süden in den Norden gesprungen. Wir sind jetzt auf den Lofoten,
Lofoten. Eine Inselgruppe.
Eine Inselgruppe in der Provinz Nordland. Und das ist ja auch ein Begriff, den kennen ganz viele in Deutschland, weil es ein sehr beliebtes Reiseziel ist. Und eigentlich das typische Norwegen, wenn man jetzt mal Oslo ausklammert, die Lofoten kennt man als das, also ich kenne es oder kannte es, bevor ich selbst in Norwegen war, als so das typische Norwegen.
Du meinst wegen der Berge oder?
Ja, also die Optik, die Fjorde, alles, so das ist Norwegen so ungefähr. Und eben der Fisch spielt eine wahnsinnige Rolle und das Meer allgemein und wie man eben die Lebewesen des Meers da erlebt und auch verspeist, wie du gerade erzählst. Aber nicht nur das ist ja...
Nein, da oben auf den Lofoten gibt es auch einen Angel-Hotspot namens Laukvik. Da sind wir aber erst nach ein paar Tagen hingekommen. Ich erzähle über die Tour gleich noch ein bisschen mehr. Jedenfalls ist der Angel-Hotspot im Winter, weil zu der Zeit kommen die Kabeljau-Schwärme von Norden runter und sammeln sich da unter anderem zum Laichen. Und zu der Zeit gibt es wahrscheinlich auch sehr viel zu fressen. Also schwimmt sehr viel rum, was dann wiederum auch Wale anlockt. Und die kommen unter anderem Orcas, also die Schwertwale, die kommen sehr dicht unter die Küste. Und zwar, weil die im Meer das fällt kurz vor der Küste 1000 Meter tief ab. So. Und deswegen ist das für die Wale auch ideal. Mit den Strömungen und so weiter gibt es viel zu fressen, viel Fisch, wahrscheinlich auch Plankton. Also es sammelt sich dort alles, vor allen Dingen speziell im Winter. Also man fährt im Winter zum Angeln dahin. Macht entsprechend auch Whale-Watching. Also im Sommer die Wahrscheinlichkeit, Wale zu sehen, ist deutlich geringer. Nicht, dass sie nicht da sind, aber das ist dann eher mehr Glückssache.
Das kalte Wasser macht ja auch, also ist ja auch einfach förderlicher für...
Die Wale wandern ja auch, ne? Also wandern immer dahin, wo es was zu fressen gibt.
Und kaltes Wasser ist nun mal da, gibt es nun mal am meisten zu fressen.
Gibt es am meisten zu fressen, genau.
Aber jetzt sind wir bei den Lofoten. Wie bist du durch die Lofoten oder über die Lofoten eigentlich gekommen?
Mit dem E-Bike.
Das ist mal was ganz Besonderes. Ach Quatsch.
Ja, und zwar auf einer organisierten Tour eines Unternehmens, das heißt Inselhüpfen. Und die hatte ich schon kennengelernt damals, da habe ich, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, damals, als wir Kroatien als Thema hatten.
Absolut. Genau.
So, und die hatten uns angeboten, eine Tour zu machen, eben über die Lofoten, eine Woche lang mit dem E-Bike. Alles organisiert, auch natürlich der Transport, die Übernachtung und die E-Bikes. Ne? Weil, also damals hätte es gar keine, man hätte sie damals nicht leihen können. Ich weiß nicht, ob heutzutage das anders ist, aber die haben die Dinger mitgebracht. Und diese Tour fing an unten im Süden der Lofoten, eben dort, wo die Fähre von Bodø ankommt. Man kann auch dahin fliegen, aber dann wird alles ein bisschen komplizierter, würde ich mal so sagen. Also am besten nach Bodø kann man fliegen, dann mit der Fähre rüber, das dauert so 2,5 bis 3 Stunden. Und auch da wieder hat man dann dieses Entdeckererlebnis. Also vor sich schälen sich da so aus dem Dunst diese hohen, steilen Berge, Wolken drumherum und das Ganze ist so fast hat so eine mystische, mystische Art und Weise, sich darzustellen. Wunderschön. Und okay, kleiner Hafen und ja, ein kleines Stückchen weiter liegt der Ort wahrscheinlich mit dem kürzesten Namen der Welt, heißt nämlich Åh, wenn ich das richtig ausspreche, ein A mit einem Kringel obendrauf. Dort fing gewissermaßen unsere Radtour an und die ging dann insgesamt, in dieser ganzen Woche sind wir 550 Kilometer geradelt über die Lofoten und über die Westeralen, das ist die Inselgruppe, die sich anschließt, über Senja, noch eine Insel und dann letztendlich Andøya und bis wir dann in Tromsø gelandet sind. Und ich muss dazu sagen, es gibt... Entlang der Hauptstraße gibt es ganz gut ausgebaute Radwege, aber es gibt natürlich auch so ein paar Nebenstrecken und da ist man sehr alleine unterwegs. Ja. Also auf der Hauptstrecke heutzutage im Sommer ist ziemlich viel Verkehr, vor allen Dingen Wohnmobile. Mit Wohnmobilen herumzufahren, das hat unter anderem den Vorteil, dass man darf da überall campen, frei campen, also es sind Parkplätze da. Und ich glaube, das darf man im Rest von Norwegen nicht unbedingt. Bin ich nicht so ganz sicher. Verpflegung ist ganz gut, wenn man sie mitführen kann, weil es gibt zwar immer mal wieder eine Ortschaft, kleine Dörfer, aber so mit dem Einkaufen ist nicht so weit her. Auch mit Tankstellen ist nicht so weit her. Sollte man sich alles dann rechtzeitig überlegen. Mit dem Fahrrad ist es eigentlich gar kein Problem, mit dem E-Bike. Also wir sind so im Schnitt pro Tag zwischen 60 bis 80 Kilometer gefahren und hatten eigentlich auch immer... Trotzdem, das ist gut an E-Bikes, man ist da doch ein bisschen zügiger unterwegs als Normalradler, will ich mal sagen, nicht Rennradler. Hat dann immer noch Zeit, sich das eine oder andere anzugucken. Die Dörfer oder eben auch, wovon ich vorhin ganz kurz mal schon gesprochen habe, die Sites entlang der Landschaftsroute. Auf den Lofoten ist eine von diesen 18 Landschaftsrouten eine unglaublich interessante, landschaftlich interessante Strecke, auch sehr abwechslungsreich, weil es sind eigentlich immer Berge da, aber manchmal streben die auseinander und man fährt durch weite Täler, dann wieder durch ganz enge Täler, dann durch Tunnel, unbeleuchtete Tunnel zum Teil, wo man vorher auf den Knopf drücken muss, dann geht ein Schild auf und sagt dann den Autofahrern, und da sind Radfahrer im Tunnel, also bitte Vorsicht, was die Wohnmobilfahrer öfters mal übersehen, wie wir die Erfahrung gemacht haben. Das ist dann schon, manchmal wird es richtig gruselig, sag ich mal, da im Dunkeln zu fahren.
Das glaube ich. Aber wo du das gerade sagst, wenn das Ganze mit dem E-Bike passiert, was ist denn mit dem Wetter? Wann wart ihr da? Welche Jahreszeit?
Wir waren im Anfang Juli da.
Also im Sommer.
Ja, im Sommer. Aber man muss tatsächlich mit allem rechnen. Also geschneit hat es nicht, aber ich denke mal, es war kurz davor. Also wir hatten Frühlingswetter, wir hatten Sommerwetter und wir hatten auch Winterwetter, mal abgesehen mit Schnee. Aber es wurde an einer Stelle, was gerade eben so knapp über Null, und wir hatten auch Regen. Also es war alles mit dabei, und wenn man sowas macht, dann muss man wirklich für alles ausgerüstet sein. Und ich muss zugeben, ich war das gar nicht. Ich hatte beispielsweise Handschuhe vergessen.
Oh,
ja, glücklich
auf dem Fahrrad?
Auf dem Fahrrad, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir hatten hier Hochsommer. Und das ist immer so eine Sache mit dem richtigen Packen. Und man mag irgendwie nicht daran denken, dass man jetzt in eine Gegend fährt, wo es eiskalt werden kann. Und dicke Socken braucht man dann auch, ne? Oder entsprechende Schuhe. Okay, mit den Schuhen das ist natürlich nicht so schlimm, weil zieht man halt Trekkingschuhe oder dicke Sportschuhe an. Sonst kriegt man auch kalte Füße gerne mal. Und wie gesagt, mit den Handschuhen, da war dann jemand in der Gruppe, die hatte zwei Paar und konnte mir eins abgeben, weil mit Kaufen ist das auch so eine Sache. Also ich habe da die ersten Strecken, ich habe nirgendwo ein Geschäft gesehen, wo ich mir ein paar gute Handschuhe hätte kaufen können. Muss man unbedingt mitnehmen auf so einer Tour. Auch wenn einem teilweise, selbst auf dem E-Bike, manchmal sehr warm wird. Weil es geht hoch und runter, mal Serpentin oder auf Passstraßen hoch, von denen man natürlich dann auch wieder eine ganz tolle Aussicht hat.
Jetzt ist und, aber vor allem auch noch wahnsinnig nördlich, und dementsprechend, wenn du im Sommer unterwegs bist,
bist du über dem Polarkreis
und dann macht ja auch das Licht nochmal.
Ja, das Licht, die Mitternachtssonne.
Also ich meine mich zu erinnern, dass wir dann ja schon in Regionen sind, wo dann gerne mal 24 Stunden lang die Sonne scheint im Sommer. Und wenn du im Juni da warst, ist das ja wahrscheinlich schon diese Zeit.
Also es ist hell. Ja. Es wird nicht dunkel, das ist mal ganz sicher. Die Mitternachtssonne, diese berühmte Stelle, sag ich mal, wo die Sonne geht dort nach unten, betatscht den Horizont gerade eben und geht wieder hoch. Ja. Ein anderes Erlebnis, dazu kommen wir später, war in Spitzbergen. Da steht die Sonne 24 Stunden oben. Ja. Aber dort eben nicht. Es wird zu dämmerig. Und man könnte natürlich auch die ganze Nacht fahren, aber wozu sollte man? Also man sieht dann doch nicht mehr so ganz viel und irgendwann ist man auch ein bisschen müde. Jedenfalls, die Strecken sind wirklich hinreißend. Dieses Naturerlebnis ist so ähnlich, wie du das auch schon erzählt hast. Vor allen Dingen mit diesen Bergen steil oder und eng gestellt oder mal weit und Tundras dazwischen und natürlich dann immer die Fjorde. Vor allen Dingen, wenn man an Nebenstrecken fährt, im Westen der Lofoten, fährt man sehr viel direkt am Fjord entlang. Und du hast auch ein ziemliches Tierleben. Du siehst auch einige. Wenn man Glück hat, sieht man Elche. Und aber vor allen Dingen auch Vögel. Wir haben diverse Seeadler beispielsweise gesehen und andere Raubvögel. Und natürlich ohne Ende Austernfischer. Wir wurden begleitet natürlich vom Möwengeschrei eigentlich die ganze Zeit. Und das ist ein unglaubliches Naturerlebnis.
Und ihr seid dann von A, ich kann es leider von A bis Tromsø gefahren? Und das Ganze sind wie viele Kilometer ungefähr?
Also wir sind insgesamt 550 Kilometer gefahren. Wobei alles man natürlich viel Kurven fährt, um die Fjorde herum und so weiter. Und zwischen den Inseln, das ist eigentlich jetzt so ein bisschen der Kasus Knaxus. Wenn man sowas macht und man macht es alleine, nicht in einer organisierten Tour, man muss wirklich ganz genau sich angucken, wann die Fähren zwischen den Inseln fahren. Weil ohne die Fähren geht es dann nicht. Und manchmal fahren die auch nur zweimal am Tag oder wirklich relativ selten, weil manchmal sind es auch längere Strecken. Ich glaube, wir sind einmal 2,5 Stunden gefahren zwischen zwei Inseln. Und wenn man die verpasst, steht man ziemlich blöd da, weil die Übernachtungsmöglichkeiten insgesamt, je nachdem, wo man ist, aber Übernachtungsmöglichkeiten sind sehr rar.
Gibt natürlich verschiedene Orte, wo auch Hotels sind, aber die sind weit entfernt von den Fähranlegern.
Ja.
Und das muss man dann schon ziemlich genau ausrechnen, wie lange man auch von A nach B braucht, um diese Fähren dann nicht zu verpassen. Ja. Also es ist eigentlich macht Sinn, organisiert zu fahren, weil, wie gesagt, auch das Gepäck wird transportiert. Man kann natürlich zelten, ja, wenn man ein Zelt mitnehmen will, logisch. Aber
man darf diese Fläche halt auch echt nicht unterschätzen. Also Wir reden ja von einem Land, was größer ist als Deutschland, also 385.000 Quadratkilometer. Aber ja, gestreckt auf einer ganz anderen Form. Es ist ja nicht wie Deutschland jetzt in so einer Art von, ja, so ein Paket, sondern es ist ja länglich gestreckt und dadurch sind diese Strecken teilweise, darf man einfach nicht unterschätzen.
Nee, das mal überhaupt nicht. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Landschaftsrouten, wo ich jetzt schon zweimal den Namen genannt habe, aber eigentlich gar nicht, was das eigentlich ist. Also es gibt 18 davon über Norwegen verteilt. Eine läuft eben über die Lofoten und die Westeralen. Und das Besondere daran ist, dass immer mal wieder so architektonische Sites da aufgebaut wurden. Sei es jetzt ein Rastplatz mit einer originellen Toilette oder eine Aussichtsplattform oder ein Steg runter an den Strand. Und um das einzurichten, wurden also junge norwegische Architekten berufen, die teilweise bis zu 3 Jahren an irgendetwas herumgetüftelt haben. Weil Sinn dahinter war auch, dass diese moderne Architektur nicht nur aus Naturmaterialien gebaut wird, sondern erstens auf originelle Art und Weise, avantgardistisch würde ich mal dazu sagen, und dass sie sich auch in die Natur einpasst. So, und da die Natur sehr abwechslungsreich ist, also Höhen, Tiefen, Strand, Berge, Steine, Wasser, muss das natürlich alles zusammenpassen. Also das mag zwar einfach klingen, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, weil der Untergrund halt auch immer wieder anders ist und da, wo sich das durchschlängelt. Und das Besondere sind natürlich die Toiletten. Also man würde, glaube ich, woanders nicht unbedingt über Toiletten sprechen, aber hier lohnt sich das wirklich, weil auf der Strecke haben wir, glaube ich, so 4 oder 5 verschiedene gesehen. Und diese Außentoiletten sind offensichtlich in Norwegen auch was ganz Besonderes. Man nennt sie Otedo, also das norwegische Wort für Außentoiletten, die, ich sag mal, in ganz Norwegen jetzt außerhalb der Städte auch nichts Außergewöhnliches sind. Also viele Häuser haben eben auch Toiletten draußen. Und diese Klohäuschen, also das Originellste, was ich gesehen habe, war eines, das ein Bau mit goldenen Schuppen, Fischschuppen.
Die Mühe muss man sich erstmal machen.
Für ja, auf, steht auf einem Rastplatz gegenüber von einem Strand. Ja, macht Sinn. Ich meine, manchmal wünschte man sich, dass man auch in Deutschland und sei es nur entlang der Autobahn irgendwie mal ein paar originelle und richtig schöne Toiletten, die werden aber auch gesäubert und die werden auch sauber gehalten, man sieht das. Also die Leute, die sie benutzen, bemühen sich auch, da jetzt nichts wegzuschmeißen, keinen Dreck zu machen und so weiter. Also das ist schon auffällig. Es gab auch eine andere Toilette, das war so ein Betonbau, auch wieder an einem Rastplatz mit der war nach außen, war der verglast. Also wenn man drin war, konnte man nach draußen gucken. Aber die Scheiben waren so, dass man von draußen nicht nach drinnen gucken konnte.
Also Toilet with a View, kann man fast sagen. Eigentlich auch ein sehr schöner Gegensatz. Also die Aktivität, die man da macht, aber in wunderschönstem Ambiente. Und,
genau, vor allen Dingen ist etwas, was man nicht erwartet. Ja. Und das Schärfste ist, es gibt, also ich sage jetzt nicht nur, dass diese Außentoiletten was ganz Besonderes sind, sondern es gibt sogar ein Denkmal. Ein Denkmal, das Denkmal ist eine goldene Toilette. und dieses Denkmal steht im Süden von der Insel Senja. Also da muss man einen kleinen Umweg fahren, um da hinzukommen. Und tatsächlich, goldene Toilette.
Ähnlich wie der Foot in the Grave, eine irgendwie humoristische Umsetzung von Architektur und von, weiß ich nicht, Gestaltung. Großartig. Also das heißt sozusagen, die Lofoten wirklich 550 Kilometer mit dem E-Bike, das ist echt stramm. Sag nochmal einmal den Namen des, das war Insel.
Inselhüpfen.
Inselhüpfen.
Die organisieren.
Weisen wir auch nochmal drauf hin.
Ich glaube, die machen jetzt gar nicht mehr die ganze Tour. Ich habe das gerade mal nachgeguckt, sondern eine interessante Geschichte. Die haben wahrscheinlich ein eigenes Boot da, dass man e-biket und segelt, beziehungsweise mit dem Schiff fährt und wahrscheinlich auch auf dem Schiff dann übernachtet. Das ist natürlich auch sehr spannend.
Absolut, ja.
Und man muss sich dann nicht so an die Zeiten der Fähren halten.
Ja.
Und die E-Bikes werden mittransportiert.
Ja, ah, okay.
Ich denke, das ist eine ganz tolle Geschichte.
Ja. Jetzt springen wir zum Schluss nochmal ganz in den Norden, und zwar weg vom Festland. Ich hatte diese Provinzen vorhin angesprochen. Eine Sonderstellung, keine eigene Provinz, spielt jetzt Spitzbergen, der Außenposten eigentlich. Also Norwegens nördlichste Außenstelle. Du sagtest gerade schon, Spitzbergen, da stand die Sonne 24 Stunden am Himmel, weil extrem nah am Nordpol. Und du warst auch da.
Ja, das war eigentlich unsere erste Reise, sag ich mal, in die Arktis.
Mhm.
Das war 2003. Ja, genau, hatte ich ja vorhin erzählt,
genau.
Als wir auf dem Weg dorthin in Oslo einen Stopp machen mussten, weil die Flugverbindung sonst nicht geklappt hätte. Und ja, das fing also in Oslo damit an, wie ich schon erwähnte, es waren über 30 Grad, kochend heiß. Und man stieg ins Flugzeug und flog dann so zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir uns durch die dicke Wolkenschicht da nach unten bewegt und haben eigentlich erst kurz vorm Aufsetzen das Land gesehen. Und das Erste, was ich sah, waren Menschen, die da an der Piste standen, verpackt in dicken Daunenanoraks mit einer Pudelmütze auf. Und ich war irgendwie noch gekleidet, so wie beim Abflug, 30 Grad.
Wo wir gerade bei Gegensätzen waren.
Morgen, genau. Und meine warmen Klamotten waren natürlich im Koffer, auf den ich dann erstmal warten musste. Also da war erstmal richtig frieren angesagt, zum Glück. Ja, man ist ja doch zum Glück ein bisschen abgehärtet, sonst hätte ich mir da schon mal die erste ordentliche Erkältung geholt. Und die Hauptstadt heißt Longyearbyen und es leben dort ungefähr 2.500 Einwohner, das ganze Jahr über, wie es heißt. Da sind natürlich auch verschiedene Forschungsinstitute, unter anderem Alfred Wegener hat da eine Forschungsstation, die machen da sehr viel Forschung in Sachen Wetter. Und also der Ort selbst ist jetzt nicht besonders spannend, kann ich nicht sagen. Spannender wurde es dann, wir sind aufs Schiff gegangen, Hurtigruten, für eine Einwochenkreuzfahrt durch die Inselwelt. Und muss mal dazu sagen, Spitzbergen ist eigentlich nach norwegischen Bezeichnungen ist eigentlich nur die Hauptinsel. Das Land heißt eigentlich, oder das Archipel heißt eigentlich Svalbard. Also man hört dann, wenn man da ist, diesen Ausdruck Svalbard viel häufiger. Und ja, wenn einem das nicht so ganz geläufig ist, dann fragt man sich eigentlich mal, was gemeint ist. Weil wie gesagt, Spitzbergen ist nur die eine Insel. Und auf dieser Hauptinsel, oder jedenfalls nicht weit entfernt von Longyearbyen, liegt Barentsburg. Das war unser erster Stopp. Und ja, da sind wir erstmal in eine völlig andere Welt reingefallen, die wir eigentlich überhaupt nicht erwartet hatten, und zwar eine russische Welt. Barentsburg ist ein russisches Dorf, eine russische Siedlung, die also vor 100 Jahren angelegt wurde, und zwar um Kohle abzubauen. Und da leben bis heute noch so einige hundert Menschen. Und ja, das, was man da sieht an Architektur, so diese sozialistischen Plattenbauten, so einige. Und es gibt da auch alles, was man sich, ich sag mal, in so einem russischen Dorf vorstellen kann. Also einen Kulturpalast, eine Sportanlage. Es wird natürlich immer viel Sport getrieben.
Es ist wie eine Zeitreise.
Bitte?
Es ist wie eine Zeitreise.
Ja, total. Es gibt dort sogar noch ein Lenin-Denkmal. Da muss natürlich jeder ein Foto davon machen. Wahrscheinlich das Letzte, was überhaupt noch übrig geblieben ist. Es gibt dort auch eine eigene Brauerei. Und ja, als wir dort mit allen Gästen unseres Schiffes dort rumgelaufen sind, wurden wir natürlich auch in den Kulturpalast geführt. Und dann gab es eine russische Tanzshow, also Balalaika und Kosakentanz unter anderem, wo wir natürlich auch noch wieder animiert wurden, da mitzutanzen. Und also ich meine, ich hätte da eine ganze Menge erwartet, aber sicherlich kein Gesangtanz auf Spitzbergen.
Also da reist man nach, von 30 Grad Oslo nach in einer anderen Ecke Norwegens und plötzlich sieht man sich einem Kosakentanz gegenüber. Das genau. ist auch ein genau. schöner Gegensatz. Genau.
Also die Russen, sehr freundliche Menschen, die auch einem gerne alles zeigten. Da gab es auch kleine Gärten. Es gibt da sogar ein kleines Wäldchen und ein grünes Grundstück mit Rasen und diverse Tiere.
Was in der Ecke wahrscheinlich besonders ist.
Ja, also natürlich. Sonst es wachsen normalerweise keine Bäume ja. dort. Und also der Rest ist Schneelandschaft, ja. ja. Berge, Gletscher, Fjorde, Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Und ja, im Wasser haben wir haben ziemlich viele Walrösser gesehen, eine ganz große Kolonie. Was wir nicht gesehen haben, waren Eisbären. Und nachherein bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir das nicht gesehen haben. Gucke ich mir dann doch lieber im Fernsehen an. Ja, weil die Tiere sind gefährlich.
Ja.
Sind sehr neugierig und wie gesagt, man hat es ja öfters im Fernsehen, in Dokumentarfilmen gesehen, die kommen auch gerne auf die Menschen zu vor lauter Neugier, aber können auch so neugierig werden, dass sie einen anfangen anzuknaspeln, zu knispeln.
Das und, will man nicht erleben.
Nee, und der letzte Unfall ist letztes Jahr im Sommer gewesen, wie ich gelesen habe. Da ist ein Eisbär, ich glaube, ins Zelt von einem Touristen gekrochen und ja, hat ihn da niedergemacht. Aber Eisbärenunfälle sind sehr, sehr selten. Vor allen Dingen, weil man sich im Prinzip auch nicht alleine da durch die Landschaft bewegt.
Ja.
Und ein Guide dabei. Und der Guide hat eigentlich auch immer ein Gewehr. Aber er darf nicht schießen. Also nur in höchster Not.
Ja.
Und was dann eigentlich auch Folgen hat, also für ihn. Er muss eigentlich seine Leute, die da mitlaufen, so bewegen, wenn ein Eisbär kommt, dass sie sich dann zurückziehen und aber war eine wirklich tolle, sehr spannende Tour. Und wir sind, ich weiß gar nicht, bis zum 72. Breitengrad hochgekommen.
Also
und
echt
dann
weit im
ja, Norden. Wirklich. Und wir wollten eigentlich noch weiterfahren, wie der Kapitän dann sagte, aber dann hat uns Packeis davon abgehalten. Konnten wir also nicht weiterfahren.
Den Weg versperrt sozusagen.
Ja, genau. Aber ich meine, die haben dann auch Alternativrouten und
war das die Tour, wo du mit dem Hochseekutter mit dem ehemaligen unterwegs warst?
Nee, mit dem war ich leider noch nicht unterwegs. Das ist nur eine Sache, die ich eigentlich nur empfehlen kann, weil
okay.
da träume ich von,
ja.
muss ich dazu sagen. Dieser ehemalige Hochseekutter.
Cape Race.
Cape Race, genau. Ich habe ihn hier in Hamburg gesehen und zwar, der gehört dem Verleger von Mare, Nikolaus Gelbke. Und der hat den umbauen lassen und ist ein sehr exklusives, eigentlich ein sehr luxuriöses Schifflein geworden im ja. Innern. Original, Bauten innen und außen, sehr, sehr hübsch und es sind nur 6 Kabinen drin. Also eine sehr exklusive Sache.
Ja.
Und dieses Schiff hat, weil es so klein ist, auch die Möglichkeit, sag ich mal, sehr, sehr flexibel zu sein. Wenn die beispielsweise fahren und sehen an der Küste einen Eisbären, dann können sie dem folgen. Ja?
Hm.
Solange jetzt kein Eis dazwischen ist. Nur mal als Beispiel. Und es werden auch auf der Strecke sind Wissenschaftler dabei, die die verschiedensten Naturphänomene erklären. Soweit ich weiß, ist da auch jemand dabei. Also es sind auch Kameras dabei und auch Unterwasserkameras. Das heißt, zur gleichen Zeit kann man unter Wasser gucken, also auf dem Video. Und es ist ein Mikrofon dabei. Wenn Wale da sind, dann wird es aufgenommen per Mikrofon.
Das
kann man hören. Ja, das muss eine irrsinnige Geschichte sein. Also wie gesagt,
das ist
ich träume davon.
Ehemaliger
das ist ein ehemaliger Hochseekutter, ich glaube, aus Kanada.
Das ist ja Wahnsinn. Hm. Und der liegt jetzt da oder ist?
Also im Sommer über liegt er in Spitzbergen, in
ja.
Longyearbyen und das sind Wochentouren, die man da buchen kann.
Also ist man
kann
Tage
man im Internet unterwegs. Finden, genau. Mare und der Mare Reisen. Noch was Spannendes, genau, kommen wir von den wissenschaftlichen Sachen noch zu einer anderen spannenden Geschichte. In Longyearbyen ist ein Saatgutdepot. Das heißt, dort sind, ich habe die Zahl mal geguckt, 1 Million Samen deponiert in einem ehemaligen Kohleschacht. Ist gar nicht, erst dachte ich, es ist unter der Erde, aber es ist nicht unter der Erde. Ist natürlich unter der Erde, aber nicht in der Tiefe.
Und die werden da bewahrt, und zwar um, ja, das sind Samen von Nutzpflanzen, weltweiten Nutzpflanzen. Also ob das jetzt Kartoffeln, Mais, Kokos, Getreide, die werden dort bewahrt. Und im Falle einer Katastrophe, man weiß genau nie, dann könnte man aus diesem Samen, sag ich mal, wieder die entsprechenden Pflanzen züchten.
Genau.
Und das hängt, na, das hängt mit dem Spitzbergen-Vertrag zusammen, denke ich mal. Weil der Spitzbergen-Vertrag wurde 1920 geschlossen. Und jedes Land, das den unterschrieben hat, hat gewissermaßen Zugriff auf Spitzbergen. Darf dort kein Militär lagern, aber kann dort Forschung betreiben, beispielsweise. Ich weiß gar nicht genau, ob man kann da, glaube ich, auch einfach, ich sag mal, als Bürger, nur mal als Bürger jetzt von Russland oder von Ägypten oder so, könnte man dort leben oder arbeiten. Das Interessante ist eigentlich, die Leute, die das machen, sind eigentlich überwiegend Russen und Leute aus der Ukraine, die da im Kohlebergwerk oder in den Kohleminen beschäftigt sind. Und wie ich gelesen habe, die zweitgrößte Population sind Thais. Oh. Was die da nun machen, ist mir irgendwie ein kleines Rätsel, wahrscheinlich Restaurants. Ich weiß es nicht, als ich da war, waren dann so gut wie noch keine. Und ja, dann sind natürlich die ganzen Wissenschaftler da oben.
Eine total,
also es ist eine sehr internationale Stadt, Longyearbyen.
Eine irre Zusammenhang. Also wie du sagst, 1920 unterzeichnet und damals mehr oder weniger gesagt, Norwegen hat jetzt die Hoheit über das Gebiet. Aber die Entwicklung und friedliche Nutzung Spitzbergens, die sollte eben sichergestellt werden.
Es darf kein Militärdepot dort aufgebaut werden.
Und Bürger und Unternehmen aller Staaten, die den Spitzbergen-Vertrag unterzeichnet haben, die dürfen auf der Insel wirtschaftlich tätig sein. Und zwar, die Fischereirechte hat zwar Norwegen, aber wie du sagst, also eine unglaubliche Geschichte eigentlich, weil dieses multinationale Zugriff auf Spitzbergen im Falle eines Notfalls, aber eben auch sonst, wie du gesagt hast, eine irre Geschichte eigentlich.
Naja, ich meine, ob man im Normalfall wäre es ja nicht, aber jetzt nach Spitzbergen flüchten möchte und dort leben, weiß ich nicht.
Wo du das gerade das Beispiel Ägypten nanntest, ist jetzt die große Frage.
Die Thais, dass sie sich da wohlfühlen, das wundert mich. Also tatsächlich, zumal muss man wissen, dass es dort ein paar Monate lang stockdunkel ist, ja.
Und im Gegensatz dazu im Sommer nur hell.
Im Sommer ist es nur hell. Und das hat uns übrigens also am Anfang extrem, was heißt gestört? Ja doch, tatsächlich gestört, weil wir einfach nicht schlafen konnten. Also wenn man nachts um 12 draußen saß auf dem Schiff, dann war das genauso hell wie mittags um 12. Und man kann natürlich in den Kabinen die Vorhänge vorziehen, aber nichtsdestotrotz, da kommen dann immer wieder ein paar Sonnenstrahlen durch. Und der Körper, das dauert eine ganze Weile, bis der Körper sich auf sowas überhaupt einstellen kann, wenn überhaupt in der kurzen Zeit. Aber nochmal auf dieses Samendepot zurückzukommen. Also die Länder dann selbst bringen oder von ihren Nutzpflanzen die Samen dorthin, weil die dort sicher sind. Sie sind atombombensicher gelagert, sie sind wettermäßig fest gelagert, das ist also tief gekühlt. Wobei es jetzt schon ein Problem gibt, muss man auch ganz schnell Herr werden, weil die haben festgestellt, 2017, trotz Permafrost drumherum, kam durch die Wände kam Tauwasser. So, das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun. Und die sind jetzt schon daran am Arbeiten, das Ganze nochmal wettermäßig wieder neu abzusichern. Jetzt kommen wir auch nochmal gleich auf Architektur zurück. Was dort auch im Bau ist, ist ein sogenannter Arctic Tower. Auch wieder so eine moderne, sieht aus wie ein spitzer Kegel, also wie ein Teil vom Eisberg. Ich denke, das gehört zu dem Samendepot. Und ich denke, dass dann da diese Sachen teilweise auch ausgestellt werden und erklärt werden. Das heißt, wenn die Touristen da hinkommen, dann können sie, wird denen erklärt, was dort gelagert ist und wie das zusammenkommt und so weiter. Weil die Schächte sind dann natürlich auch dicht, weil die Gefahr, dass man dort was reinträgt, vor allen Dingen, wenn es wärmer wird, ja, bis das andere fertig ist. Also man geht davon aus, dass es noch eine Weile dauert, ein paar Jahre, bis die wettermäßige Abschottung, also jetzt im Klimawandel, bis das fertig ist, dauert noch ein bisschen.
Ja, also auch ein tierisches Bauprojekt.
Ja.
Ja, da kommen wir wieder zurück zum Anfang sozusagen, zur Architektur und auch zum Ende unserer Folge. Ich habe mir viel gerade etwas ein, das wollte ich noch kurz erzählen, weil wir Gegensätze durch diese Folge durchziehen. Und als kleine Abschlussgeschichte, ein Gegensatz, der uns begegnet ist, als wir da waren, um zu drehen. Wir hatten für ein Video, gab es das Konzept, zu sagen, man stellt einen Gegensatz dar zwischen einem Traum, den man verfolgt, man möchte ausbrechen, man möchte mit dem Bulli, der war eben in dem Video drin vor, möchte man jetzt in die ultimative Natur reisen, erlebt aber eigentlich die ganze Zeit nur Rückschläge. Das war sozusagen die Geschichte des Videos. Und wir hatten uns in der Ideensammlung in Hamburg selbst noch überlegt, wie wir das jetzt darstellen können. Und das ist dann immer der Gegensatz zwischen mit dem Bulli passiert was, es gibt eine Panne, oder man ist eben in einer völlig, ja, ohne Natur, in einer Umgebung ohne Natur. Und wir hatten uns da im Kopf vorgestellt, wie könnte man das denn machen, wie könnte man das darstellen? Und Leon Jamrosi, der Regisseur für das Video, der sagte, er hätte eine Tankstelle im Kopf. Und jetzt sind wir nach Norwegen gefahren, ohne das ernsthaft nochmal wirklich zu überlegen, wie kann man das denn jetzt mal machen mit der Tankstelle? Und da kamen die Kontakte uns zugute von Peach Pictures. Und ich weiß nicht genau, wie es dann am Ende zustande kam, aber da kommt nochmal die Gastfreundlichkeit auf. Für diesen kleinen Ort erregten wir relativ viel Aufmerksamkeit. Das ganze Kamerageraffel und die zwei VW-Busse, das zog relativ schnell Aufmerksamkeit auf sich. Und durch die Kontakte, die sie da hatten, kamen wir, und ich weiß nicht genau, wie es zustande kam, wir hatten auf jeden Fall plötzlich Zugriff auf eine Tankstelle, die einzige in diesem Ort. Und haben dann, ohne dass wir das vorher irgendwie abgesprochen haben, also nur so grob war das abgesprochen, aber wir haben tatsächlich vor Ort es hingekriegt, durch die Gastfreundschaft und die völlig offene Hilfsbereitschaft da in Ordal, an diese Tankstelle ranzukommen, über einen Bekannten, der das dann vermittelt hatte. Und die sagten total freundlich, ja klar, kommt hier rein, kein Problem, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Mit Schlüssel alles, Beleuchtung lassen wir an, überhaupt kein Problem. Und so haben wir dann eine Nacht an einer Tankstelle mitten in Ordal gedreht. Einfach nur, weil die Leute in kürzester Zeit gesagt haben, überhaupt kein Problem. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es war der perfekte
Gegensatz. Wegen Gastfreundschaft, ja. Mitten in der Nacht aufstehen, das finde ich echt schön.
Also das war fantastisch und es war genau der Gegensatz, den wir gesucht haben, weil es war eine ganz typische Tankstelle und ja, den nächsten Tag standen wir in der Linkshaier und haben die unfassbare Natur gefilmt. Also da, bis dahin, den Leuten bin ich nach wie vor dankbar, aber auch diese Idee und dass es dann geklappt hat, das war Wahnsinn. Wir sind auf jeden Fall am Ende unserer Folge und es war ich finde eine sehr besondere Folge, weil wir über sehr besondere Sachen gesprochen haben, mal nicht so allgemein, sondern auf sehr spezielle Sachen geguckt haben. Ich hoffe, allen Zuhörerinnen hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir für deine Geschichte und ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche.
Genau, mal schauen, was wir da uns ausgucken.
Ganz genau.
Und tschüss, also, ihr Lieben.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, bleibt gesund. Ja, passt. Da müssen wir.